Also, weißt du, wenn wir an den Schweizer Bahnverkehr denken, haben wir doch alle sofort dieses Bild im Kopf.
Dieses perfekte mechanische Uhrwerk.
Genau. Ein absolutes Meisterwerk der Präzision, oder? Man steht am Bahnhof, der Sekundenzeiger springt auf die 12 und exakt in dem Moment gehen die Türen zu.
Absolut verlässlich. Das ist fast schon beruhigend, weil man einfach weiß, dass jedes Rädchen nahtlos ins andere greift. Auf die Sekunde genau.
Eben.
Das ist ja nicht einfach nur ein Fahrplan, das ist sozusagen ein nationales Versprechen.
Aber was passiert eigentlich, wenn man anfängt, die Zahnräder von genau diesem fein abgestimmten Uhrwerk nach den Plänen von einem, ja, völlig anderen System auszutauschen?
Einem System, das komplett andere Prioritäten setzt.
Richtig. Und nach einer völlig anderen Logik funktioniert. Genau das ist nämlich die Mission unserer heutigen Analyse. Wir haben hier gemeinsam mit dir als Drittem im Bunde ein Dokument vorliegen vom 12. April 2026.
Unter dem Titel Landverkehrsanalyse V1. Genau.
Ja, es geht um das Landverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Und unser Ziel für diese Tiefenrecherche ist es, dieses ehrlicherweise ziemlich trockene und komplexe Vertragswerk mal wirklich zu entpacken.
Weil es eben nicht nur trockenes Papier ist.
Absolut nicht. Wir wollen herausfinden, warum dieses Dokument direkte, physisch spürbare Auswirkungen auf deinen morgendlichen Arbeitsweg hat. Oder auf deinen nächsten Wochenendausflug. Und eben genau auf diese berühmte Schweizer Pünktlichkeit.
Aber bevor wir jetzt hier die Mechanik von diesem Abkommen aufschrauben, müssen wir einen extrem wichtigen Punkt klären, einen Disclaimer sozusagen.
Oh ja, sehr wichtig.
Das Dokument, das unsere heutige Grundlage bildet, vertritt eine ganz spezifische, pointierte politische Perspektive zu diesem Vertragswerk. Unsere Aufgabe hier ist es definitiv nicht, für die Schweiz oder für die EU irgendwie Partei zu ergreifen.
Ganz genau. Wir sind nicht hier, um die Schlussfolgerungen politisch zu bewerten oder zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht.
Wir agieren da strikt als neutrale Beobachter.
Wir wollen schlicht und ergreifend die Logik, die Mechanismen und die Argumentationslinien aus dieser Quelle transparent machen, damit du dir am Ende selbst eine fundierte Meinung bilden kannst.
Okay, also lass uns das Fundament legen. Wenn man sich so durch die Analyse arbeitet, stößt man sofort auf einen fundamentalen Konflikt.
Es geht da ja nicht nur um ein paar Paragraphen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Es geht um einen regelrechten Kampf zweier völlig unterschiedlicher Verkehrsphilosophien.
Okay.
Auf der einen Seite steht diese Systemlogik der Schweiz und auf der anderen Seite der Fokus der EU auf den reinen Marktzugang.
Lass uns das mal präzisieren. Was bedeutet Systemlogik im Schweizer Kontext genau? Das klingt ja erst einmal wahnsinnig abstrakt, finde ich.
Das Herzstück davon ist der sogenannte integrale Taktfahrplan. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Die Schweiz plant ihren Verkehr eben nicht als eine Ansammlung einzelner isolierter Strecken.
Also man schaut nicht nur, wie komme ich von A nach B.
Genau. Wenn man eine neue Linie plant, fragt man nicht isoliert nach dieser einen Verbindung. Man plant das gesamte Land als ein einziges, hochintegriertes Gesamtsystem.
Krass.
Das bedeutet, die Züge aus allen Richtungen müssen sich an definierten Knotenpunkten, also Zürich, Bern, Olten und so weiter, zu exakt festgelegten Zeiten treffen.
Sie kommen also quasi alle kurz vor der vollen Stunde an.
Richtig, tauschen Zehntausende Passagiere aus und fahren kurz nach der vollen Stunde wieder in alle Himmelsrichtungen ab. Alles greift ineinander, die Taktung, die nahtlosen Anschlüsse bis ins allerhinterste Bergtal und sogar die Tarife.
So dass man mit einem einzigen Ticket durchs ganze Land fahren kann.
Exakt, das ist die Systemlogik.
Wenn ich mir das mal bildlich vorstelle, das Schweizer System ist irgendwie wie so ein extrem durchchoreografiertes Sterne-Gourmet-Menü.
Schönes Bild.
Ja, oder? Die Küche weiß exakt, wie lange der Gast für die Vorspeise braucht. Jeder Gang muss auf die Minute genau serviert werden. Das Geschirr muss abgeräumt sein, bevor der nächste Wein kommt.
Und das Ganze funktioniert nur als untrennbares Gesamterlebnis.
Genau. Und die EU betrachtet Verkehr gemäß unserer Analyse völlig anders, oder?
Absolut. Die EU denkt den Verkehr primär entlang großer, länderübergreifender Korridore, vor allem im Güterverkehr. Ihr Hauptziel ist es, einen rechtlich strukturierten Zugang zu dieser Infrastruktur zu schaffen. Es geht darum, Monopole aufzubrechen und den Wettbewerb zu fördern.
Das ist dann dieser Fokus auf den Marktzugang.
Genau. Jeder zertifizierte Anbieter soll das Recht haben, auf dem Schienennetz seine Dienstleistungen anzubieten.
Okay, um bei meiner Metapher zu bleiben, das EU-System wirkt also eher wie ein riesiger, offener Food Court.
Ja. Das passt.
Es geht vor allem darum, dass möglichst viele verschiedene Anbieter Zugang haben, ihre Stände aufbauen können und der Kunde die maximale Auswahl hat.
Richtig.
Aber unterdrängt sich mir doch sofort eine kritische Frage auf. Warum genau soll das ein Problem sein? Ein großer Food Court mit mehr Wettbewerb und günstigeren Preisen klingt für mich als Konsument doch eigentlich nach einer tollen Sache.
Wenn man eine Strecke völlig isoliert betrachtet, ist das auch absolut so. Aber der entscheidende Denkfehler liegt laut der Analyse darin, dass im Schweizer System Veränderungen eben niemals isoliert wirken.
Weil alles zusammenhängt.
Genau. Wer den Marktzugang über die Systemlogik stellt, riskiert Kettenreaktionen im gesamten Netz. Eine Zuglinie transportiert hier nicht nur Menschen. Sie stabilisiert das Netz, sie hält den Takt aufrecht.
Wenn wir das Sternemenübild nehmen, was passiert, wenn plötzlich ein unberechenbarer Foodtruck mitten in das durchgetaktete Restaurant fährt?
Und sagt, ich habe das rechtliche Privileg, hier jetzt meine Burger zu verkaufen.
Das Chaos bricht aus.
Absolut. Und wenn wir das mal auf die echte Schiene übertragen, dann sprechen wir über Pünktlichkeit.
Weil jede Störung von außen gewaltige Konsequenzen hat.
Genau. Hier wird es hochgradig praktisch. Das Schlüsselwort im Abkommen ist der sogenannte Trassenzugang.
Okay, Trasse, das ist der Zeitslot auf der Schiene, richtig?
Exakt. Eine Trasse ist nicht einfach der Schotter. Es ist ein hochbegehrter, zeitlich eng definierter Abschnitt im Fahrplan. Gerade auf Hauptachsen wie Zürich-Bern-Lausanne sind die auf die Minute ausgebucht.
Lass uns das für den Hörer wirklich mal an einem ganz konkreten Szenario durchspielen, damit wir verstehen, warum eine marginale Veränderung da dieses Domino-Szenario auslöst. Stell dir vor, du bist in diesem Netz unterwegs.
Okay, pass auf. Stell dir vor, ein internationaler ICE aus Deutschland ist auf dem Weg nach Basel und hat, was ja durchaus vorkommen kann, sagen wir mal 7 Minuten Verspätung.
Passiert oft genug, ja.
Nach der Logik des reinen Marktzugangs hat dieser internationale Zug aber das Recht auf seine Trasse. Der Schweizer Fahrdienstleiter in Basel steht jetzt vor einem Dilemma.
Weil das Gleis belegt wird.
Ja. Lässt er den verspäteten ICE einfahren, blockiert er das Gleis für den pünktlichen Schweizer Intercity nach Bern.
Das heißt, der Intercity muss warten?
Richtig. Und fährt dann mit 5 Minuten Verspätung in Basel ab.
Und diese 5 Minuten klingen nach nichts, aber in Bern wartet schon die halbe Stadt auf diesen einen Zug.
Exakt. Der Intercity erreicht den Knotenpunkt Bern zu spät. Dort warten tausende Pendler. Die lokalen S-Bahnen müssen ebenfalls warten, um die Reisenden aus dem Intercity aufzunehmen.
Oje, der Domino-Effekt.
Jetzt haben wir schon 3 S-Bahn-Linien, die verspätet aus Bern in die Regionen abfahren. Und am Ende dieser Kette, irgendwo im Emmental, wartet das Postauto an der Endstation.
Und das Postauto kann nicht ewig warten.
Genau. Sonst verliert es seinen eigenen kleinen Takt und die Schulkinder im nächsten Dorf kommen zu spät. Also fährt das Postauto pünktlich ab, aber ohne die Pendler aus Bern.
Was für dich ganz konkret bedeutet, du strandest an einem kleinen Bahnhof im Regen und musst 1 Stunde auf den nächsten Bus warten. Nur weil hunderte Kilometer entfernt ein internationaler Zug in den Schweizer Takt gedrängt ist.
Pünktlichkeit ist ja also nicht einfach nur ein netter Bonus für pedantische Schweizer.
Es ist der physische Klebstoff, der das ganze Land zusammenhält.
Ein sehr treffendes Bild. Die Analyse bringt das auf den Punkt. Geringste Verspätungen zerstören Anschlüsse in dichten Agglomerationen. Im Schweizer Netz ist Pünktlichkeit ein echter Machtfaktor.
Und wenn man den Trassenzugang für ausländische Wettbewerber lockert, verliert man im Grunde die Kontrolle über diesen Machtfaktor.
Genau das ist die Befürchtung des Autors.
Aber lass mich hier mal kritisch einhaken. Es geht ja nicht nur um Verspätungen, es geht auch ums liebe Geld, oder?
Oh ja, massiv.
Eines der Hauptargumente in der Diskussion ist doch, dass lukrative Strecken durch diesen neuen Wettbewerb unter Druck geraten. Wenn ich das mal ganz nüchtern betrachte, schützt die Schweiz hier nicht einfach nur extrem clever ihre eigenen Monopole?
Das ist der Vorwurf, ja.
Das Ganze unter dem edlen Deckmantel des Service Public. Also das klingt für mich schon sehr nach klassischem Protektionismus.
Das ist genau der klassische Vorwurf der Wettbewerbsbefürworter. Die Mechanik dahinter funktioniert aber gemäß der Quelle folgendermaßen. Das Schweizer Modell basiert extrem stark auf Querfinanzierung.
Okay, wie genau?
Es gibt Strecken, die werfen massiv Gewinn ab. Zürich-Bern zum Beispiel. Da fahren die Züge im Halbstundentakt bis auf den letzten Platz gefüllt.
Die generieren fette Überschüsse.
Richtig. Und die Schweiz nimmt diese Überschüsse, um Strecken zu finanzieren, die niemals rentabel sein werden. Zum Beispiel die Bahnverbindung in ein abgelegenes Seitental oder eben das Postauto über den Alpenpass.
Also im Grunde genommen finanzieren die gestressten Pendler auf der Strecke Zürich-Bern mit ihren teuren Tickets die leeren Sitze im Postauto in den Bergen.
Ganz genau. Damit auch dieses Dorf an die Welt angebunden bleibt. Das ist die Finanzierungsfunktion.
Verstehe.
Was passiert nun, wenn internationale Konkurrenten auf den Plan treten? Die werden ja keine Züge im defizitären Graubünden anbieten.
Nein, die wollen nach Zürich.
Sie bewerben sich um die lukrativen Trassen. Sie betreiben Rosinenpicken. Wenn nun ein Teil dieser Trassen an Wettbewerber geht, bricht der Schweiz das Geld weg, um die unrentablen Bergstrecken zu subventionieren.
Wow, okay. Das ganze Konzept der Grundversorgung wackelt dann.
So sieht es die Analyse, ja.
Verstanden. Auf der Schiene sehen wir also ganz klar, wie die reine Wettbewerbslogik das feine Uhrwerk aus dem Takt bringt. Aber was ist dann mit der Straße?
Ja, die Straße ist nochmal ein anderes Biest.
Weil, wenn ich an die Schweizer Verkehrspolitik denke, dann hat das Land doch historisch gesehen extrem hohe Mauern um seine Straßen gebaut, um sich vor dem europäischen Transitverkehr zu schützen.
Richtig, die Schweiz hat da einige heilige Kühe.
Genau, diese heiligen Kühe. Die sind ja Teil einer sehr bewussten Verlagerungspolitik.
Das Ziel ist seit Jahrzehnten, den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu zwingen, um die Alpen vor Abgasen und Lärm zu schützen. Dafür gibt es 4 zentrale Werkzeuge.
Zähl mal auf.
Erstens das Kabotageverbot. Ausländische Spediteure dürfen keine reinen Binnentransporte innerhalb der Schweiz durchführen.
Zweitens
die LSVA, also die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe.
Mhm.
Drittens die strikte 40-Tonnen-Limite für Lastwagen. Und viertens das unantastbare Nacht- und Sonntagsfahrverbot.
Lass uns kurz bei der LSVA bleiben, weil das ja kein normales Mautsystem ist. Wie genau funktioniert diese Abgabe und warum ist sie so zentral?
Die LSVA ist eigentlich genial konzipiert. Sie besteuert jeden gefahrenen Kilometer und das tatsächliche Gewicht des Lastwagens.
Also sie macht den Lkw-Transport durch die Schweiz künstlich unfassbar teuer?
Exakt. So teuer, dass es für internationale Logistiker wirtschaftlich viel sinnvoller wird, ihre Container in Basel auf einen Güterzug zu verladen und per Schiene durch den Gotthardtunnel zu schicken.
Und kombiniert mit dem Nachtfahrverbot können Logistiker die Schweiz nachts nicht einfach als billige Transitroute nutzen.
Genau. Das sind extrem mächtige Werkzeuge.
Aber jetzt kommt das große Aber. Denn in der Analyse steht schwarz auf weiß. Formell bleibt das alles bestehen.
Richtig.
Das Kabotageverbot, die LSVA, das Nachtfahrverbot, all diese Schutzmechanismen bleiben vertraglich unangetastet. Da drängt sich doch die Frage auf, wo ist dann überhaupt das Problem?
Das Problem ist nicht, dass die Regeln abgeschafft werden. Das Problem ist, dass sich der rechtliche Referenzrahmen ändert.
Wie meinst du das?
Bisher existierten diese Schweizer Besonderheiten aus eigener Souveränität heraus. Die Schweiz hat sie erfunden und angewendet. Im neuen Abkommen werden sie zwar als Bestandsschutz akzeptiert, aber sie werden rechtlich zu Ausnahmen degradiert.
Ausnahmen vom europäischen Grundsatz des freien Verkehrs.
Genau. Und Ausnahmen muss man rechtfertigen.
Lass uns das mal in den Alltag übersetzen. Das ist so, als hättest du jahrelang allein in deinem eigenen Haus gewohnt. Du hast die Regeln gemacht, bestimmt, wie laut die Musik sein darf.
Mhm, dein Haus, deine Regeln.
Und jetzt ziehst du mit all deinen geliebten alten Möbeln in eine Wohnanlage, die von einer extrem strengen Eigentümergemeinschaft verwaltet wird. Du darfst deine Möbel behalten, das ist dieser Bestandsschutz der LSVA.
Aber wehe, du willst was erneuern.
Exakt. Du willst dein Bad renovieren. Plötzlich musst du die gesamte Eigentümergemeinschaft fragen, ob das ins Konzept passt.
Ein tolles Bild.
Heißt das also, wenn die Schweiz die LSVA in ein paar Jahren anpassen will, zum Beispiel wegen neuer Umwelttechnologien, entscheidet de facto Brüssel mit.
Die Argumentationslinie der Quelle geht genau in diese Richtung. Die LSVA ist künftig vertraglich in diesen neuen EU-Rahmen eingebunden.
Das ist krass.
Zukünftige Weiterentwicklungen sind nicht mehr nur Gegenstand einer hitzigen Schweizer innenpolitischen Debatte. Jede Anpassung muss daraufhin geprüft werden, ob sie mit dem EU-Gesamtgefüge und dem Wettbewerbsrecht vereinbar ist.
Der Begründungsdruck wächst also enorm.
Enorm.
Und dieser wachsende Druck bleibt ja nicht bei den Lastwagen stehen. Das ist eigentlich nur das Symptom eines viel tiefer greifenden Mechanismus im Hintergrund.
Richtig, wir sprechen hier von der politischen Handlungsfreiheit.
Genau, wir sprechen von Souveränität und einer schleichenden Regelbindung.
Die rechtlichen Hebel, die hier im Vertragswerk verankert sind, binden die Schweiz viel stärker an das europäische Recht, als es auf den ersten Blick scheint. Es gibt da 3 zentrale Konzepte. Der erste Hebel ist der sogenannte Äquivalenzansatz.
Okay, Äquivalenzansatz, das ist feinstes Juristenvokabular. Erklär das mal so, dass es auch jemand versteht, der kein Jura studiert hat.
Vereinfacht gesagt, die Schweiz übernimmt in Zukunft EU-Recht nicht einfach direkt. Sie verpflichtet sich aber vertraglich, eigenes nationales Recht zu erlassen, das in seiner Wirkung und Tragweite haargenau der EU entspricht.
Also wenn ich das richtig verstehe, die Schweizer Parlamentarier schreiben zwar noch selbst ein Gesetz und am Ende kleben sie ein schönes rotes Schweizer Kreuz drauf.
Mhm.
Aber der Motor, der in diesem Gesetz steckt, die eigentliche Mechanik, die wurde komplett von der EU konstruiert. Schweizer Kleber drauf, aber der Motor ist aus Brüssel.
Ja, ein perfektes Bild. Und der zweite Hebel ist das sogenannte Beihilfethema. Lass uns auch das an einem konkreten Beispiel festmachen.
Gerne.
Stell dir vor, der Kanton Wallis entscheidet politisch, wir wollen den Tourismus fördern und subventionieren deshalb eine Flotte von elektrischen Skibussen mit Steuergeldern.
Bisher war das eine rein kantonale Entscheidung, oder?
Genau. Aber mit dem neuen Abkommen, da das potenziell grenzüberschreitende Auswirkungen haben könnte, unterliegt diese Subvention plötzlich einer strengen rechtlichen Prüfung durch die EU.
Weil es den Wettbewerb verzerren könnte.
Exakt. Die Frage lautet dann, stellt dieser Walliser Skibus eine Wettbewerbsverzerrung auf dem europäischen Markt dar? Die Hürden, als Staat regulierend in den ÖV einzugreifen, werden massiv höher.
Das greift ja unglaublich tief in den Föderalismus ein. Und was ist der dritte Hebel?
Der dritte und vielleicht mächtigste Hebel ist das institutionelle Protokoll. Das regelt, wie das Abkommen überhaupt überwacht wird, wie es ausgelegt wird und wie Streitigkeiten beigelegt werden. Durch einen sogenannten gemischten Ausschuss.
Da muss ich jetzt aber wirklich mal massiv Gegensteuer geben. Wenn ich mir die reale politische Situation ansehe, die formelle, direkte Demokratie bleibt doch komplett unangetastet.
Das stimmt. Formell ändert sich dann nichts.
Das Volk stimmt weiterhin ab. Der Föderalismus existiert weiterhin. Es gibt hier offensichtlich keinen großen, dramatischen Knall, wo die EU plötzlich in Bern die Regierung übernimmt. Ist diese ganze Angst vor dem Souveränitätsverlust nicht maßlos überzogen?
Das ist ein faszinierender Aspekt, den die Analyse extrem präzise herausarbeitet. Die Warnung des Autors lautet, das eigentliche Problem ist eben gerade nicht der offene Bruch.
Sondern?
Es ist keine plötzliche feindliche Übernahme. Das Problem ist die schrittweise Regelbindung, eine schleichende Verschiebung der Normalität.
Mhm, verstehe.
Die Handlungsfreiheit, das Verkehrssystem rein nach der Logik des Schweizer Taktfahrplans zu optimieren, wird schrittweise durch diesen EU-Rahmen verengt.
Man plant also nicht mehr frei.
Genau. Die erste Frage bei neuen Projekten lautet dann immer öfter, ist unsere Idee rechtlich überhaupt noch konform mit den europäischen Vorgaben zum Marktzugang?
Ein schleichender Prozess also. Das ist nicht die Abrissbirne, sondern das langsame Umleiten eines Flusses, der sich über die Jahre ein völlig neues Bett gräbt.
Absolut. Und diese Summe an Anpassungen und Ausnahmen verändert auf Dauer eben die DNA des gesamten Systems.
Lass uns an dieser Stelle mal die Fäden zusammenziehen. Wir haben uns den philosophischen Unterschied zwischen Systemlogik und Marktzugang angesehen.
Wir haben den ICE gesehen, der das Postauto im Emmental verpassen lässt.
Wir haben gesehen, wie die LSVA plötzlich von Brüssel aus beurteilt wird und wie der Äquivalenzansatz der Schweiz quasi EU-Motoren mit Schweizer Etiketten vorschreibt. Was ist denn nun das finale Fazit dieser Analyse?
Die Schlussfolgerung der Quelle ist eine sehr bittere Kosten-Nutzen-Rechnung. Der Autor verneint überhaupt nicht, dass das Abkommen einen realen, sachlichen Nutzen hat.
Okay, also es gibt Vorteile.
Definitiv. Es schafft geordnetere Verhältnisse für internationale Logistiker und fördert eine stärkere Kohärenz in Europa.
Aber auf der Kostenseite sieht es deutlich komplexer aus.
Richtig. Der Preis für diesen Nutzen ist gemäß der Analyse breiter, tiefer und systemischer. Die Schweiz tauscht ihre eigenständige Steuerungsfreiheit, den Service Public und die alleinige Kontrolle über ihr Netz gegen eine sehr starke institutionelle Einbindung ein.
Die Kosten-Nutzen-Rechnung sei laut Autor politisch also nicht ausgewogen.
Genau. Es steht zu viel von der Substanz auf dem Spiel, die das Modell weltweit einzigartig macht.
Ein sehr klares, warnendes Resümee. Und um unserer Pflicht als neutrale Beobachter nachzukommen, verlese ich hier den exakten Wortlaut unserer verbindlichen Quellenangabe, auf der diese Diskussion basierte. Autor: Markus Lüsser, souveräneschweiz.ch, xjuxter, @mlw58.
Eine Analyse, die wirklich verdeutlicht, wie tief scheinbar abstrakte Verträge in die physische Realität eingreifen können.
Definitiv. Und zum Abschluss möchte ich dir noch einen provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Denk nochmal an unser anfängliches Bild vom Schweizer Uhrwerk. Infrastruktur, unsere Straßen, Züge, die minutiösen Taktfahrpläne, die bestimmt ja den buchstäblichen Rhythmus unseres Alltags.
Sie bestimmen, wie wir leben und arbeiten. Genau. Wenn man nun die grundlegenden Spielregeln für diesen Rhythmus an einen supranationalen Rahmen auslagert, verändert sich dann auf Dauer nicht unweigerlich auch die kulturelle DNA eines Landes?
Eine sehr spannende Frage.
Selbst dann, wenn der Zug am Bahnhof äußerlich noch genau gleich aussieht wie früher. Ein Gedanke, den du beim Warten auf deinen nächsten, hoffentlich pünktlichen Anschlusszug einfach mal für dich selbst durchdenken kannst. Danke fürs Zuhören, fürs Mitdenken und bis zur nächsten Tiefenrecherche.